Ja, Gott kennt uns und hat uns lieb. Er weiß um uns, er weiß, was wir denken, weiß, womit wir unsere Schwierigkeiten haben, weiß, womit wir unsere Probleme haben. Dreht sich eigentlich die Erde um die Sonne? Und ist die Erde eine flache Scheibe, wo ist das Wasser oberhalb der Feste? Darf man Mischgewebe tragen als Christ? Oder Schmuck? Muss man Kopftuch tragen? Darf man sich das Schläfenhaar nicht schneiden, den Kopf nicht kahl rasieren? Darf man sich tätowieren? Darf man als Christ zum FKK-Strand? Darf es in Hamburg nur eine Gemeinde geben? Darf man den Gottesdienst mit Orgel begleiten? Darf es einen Gitarrenchor geben? Darf man Schweinefleisch essen? Darf man Muscheln, Krebse und so weiter essen? Darf man Fleisch mit Sahne zubereiten? Dürfen Ungetaufte oder dürfen Kinder beim Abendmahl dabei sein, es nehmen? Es gibt so viele Fragen, über die man sich trefflich streiten kann. Gott kennt uns, Gott kennt unsere Gedanken, weiß, was uns bewegt, und es bewegt uns, dass man kein Schweinefleisch essen darf. Oder dass man, die Orgel ist nicht biblisch, kommt nicht in der Bibel vor, und Fleisch mit Sahne, das geht gar nicht, denn man soll das Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Es gibt Bibelstellen, da sagt man, wie muss ich denn das verstehen? Wie kann ich Christ sein und das einordnen? Oder bin ich frei von allem, dann kann ich alles machen? Braucht man sich um solche Sachen gar nicht zu kümmern? Darf man dies eine und das andere? Die Liste ist unendlich lang. Unterschiedliche Meinungen sind eigentlich das tägliche Brot in der Kirchengeschichte. Dass man zu diesem und zu jedem Thema anders denkt, das merkt man spätestens an der Stelle, wo es eine Ostkirche und eine Westkirche gibt, wo es in den USA Christen gibt und in China und in Afrika und was weiß ich was. Das ist die Geschichte des Reiches Gottes und auch die Geschichte einzelner Ortsgemeinden. Vieles, das meiste, alles lässt sich biblisch begründen. Und das ist manchmal unser Problem, dass man sich das Schläfenhaar nicht schneiden lässt, lässt sich biblisch begründen. Und dass man sich nicht tätowieren lassen darf, denn Einritzen und all solche Sachen ist ja anderen Göttern geweiht. Man findet dafür Bibelstellen und kann dann sagen, man darf sowas nicht. Darf man sich, wenn man gestorben ist, verbrennen lassen, einäschern lassen? Muss man sich als Sarg beerdigen lassen? Es gibt eine lange, lange Liste. Und vieles davon lässt sich biblisch begründen. Und was in der Bibel steht, wer darf denn daran zweifeln? Darf man das hinterfragen? Du kennst mich, Herr, wie ich bin. Du weißt meine Gedanken und weißt, wie ich mit dem einen oder anderen Schwierigkeiten habe. Bei all solchen Streitigkeiten geht es eigentlich immer darum, herauszufinden, was ist denn jetzt der Wille Gottes? Was macht man denn jetzt so als Christ? Darf man an den FKK-Strand? Als wir unsere erste Gemeinde angetreten haben, oder nicht angetreten, sondern den Dienst haben wir angetreten, hatte sich die Gemeinde gerade zerlegt über diesem Thema. Darf man als Christ auf den FKK-Strand? Man hätte auch zu einer gemischten Sauna sagen können oder wie auch immer. Es lässt sich vieles, vieles unterschiedlich sehen. Wir wollen herausfinden, was ist denn der Wille Gottes? Niemand streitet aus Spaß, denn wir wollen ja Gott gehorsam sein, Christus gehorsam sein. Das ist unsere Motivation von tiefstem Herzen her. Niemand streitet aus Spaß, aber immer leidet die Gemeinde. Das ist der Trick. Alle meinen es ganz ernst, und wer leidet, ist die Gemeinde, der Leib Jesu. Denn wir wollen den Willen Gottes herausfinden, aber treten tatsächlich unsere eigene Gemeinde. Denn wenn du so denkst und so redest, dann kann ich nicht länger, und dann kommt irgendwas, was man als Anschluss dann sagt. Dann geht das so nicht mehr. Es leidet die Gemeinschaft, es leidet das Vertrauen schwindet, die Gemeinschaft bekommt Löcher. Ja, wenn du so denkst und wenn du so redest. Und dann fällt einem ein, dass im 2. Johannesbrief ja steht, dass man dann einander nicht mehr grüßen darf, wenn man unterschiedlicher den Heretiker nicht mehr grüßen und die Straßenseite wechseln, und dann ist es vollends aus. Es lässt sich all das biblisch begründen, aber es ist ja doch die Frage, ob es das Reich Gottes fördert, einander nicht mehr zu grüßen, wenn man anders denkt, und die Straßenseite zu wechseln, wenn der Andersdenkende mir entgegenkommt. Was soll denn das? Ist das sinnvoll? Ist das geistlich? Leider sind das nicht nur spaßige Erfindungen, denn ihr kennt die Geschichte des Reiches Gottes selber oder Teile davon. Das sind alles ernsthafte Themen gewesen, über der sich ganze Gemeinden zerlegt haben, ganze Kirchen zerlegt haben. Ortsgemeinden. Im Nachhinein ist sicherlich manches zum Schmunzeln. Gerade wenn der Streit abgearbeitet ist, vielleicht schon vor 100 Jahren oder 500 Jahren abgearbeitet wurde, man schmunzelt drüber, es ist manches lächerlich. Aber es hat in dieser Zeit, wo man darüber gestritten hat, Gemeinden zerlegt, um Gottes Willen, weil man damit Christus ehren wollte, weil man meinte, damit so das Reich Gottes bauen zu müssen. Weil die Gitarre nicht biblisch ist, haben wir vor etwa 100 Jahren den Gitarrenchor abgeschafft, weil dieses Instrument nicht in der Bibel vorkommt. Und zu Luthers Zeiten war das Thema, dass die Orgel nicht biblisch ist. Darf man überhaupt Orgel spielen im Gottesdienst? Denn das ist ja nicht biblisch. Heute ist man froh, wenn die Orgel nicht mehr spielt, weil sie uralt ist. Aber damals war es das modernste, schönste und lauteste Instrument. Luther hat damit seine Reformation vorangebracht. Aber sie war leider noch nicht biblisch. Um des Reiches Gottes willen, um Gott die Ehre zu geben. Im Nachhinein ist manches spaßig, aber es war ernst gemeint. Ich kann mich noch selber gut erinnern an die Diskussion, dass Schlagzeug und Gitarre an sich okkult sind, einfach weil sie Rhythmus spielen. Und dieser Rhythmus ist okkult. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Schriften noch erinnern könnt, die hin und her gingen im Lande. Man darf das nicht, das geht nicht. Bassgitarre, E-Gitarre, Schlagzeug, alles okkult. Einfach durch das Spielen dieses Rhythmus. Heute lachen junge Leute über dieses Thema. Damals hat es uns Mühe gemacht, die Gitarre in den Gottesdienst hineinzukriegen. Im Nachhinein ist alles etwas lächerlich und doch ein großes Konfliktpotenzial. Was ist heute das Thema? Wo haben wir den Eindruck, dass wir das Reich Gottes zerlegen dürften, weil es ja so wichtig ist, das Wort Gottes so zu erfüllen, wie wir es erkennen? Um Jesu willen, den Leib Jesu treten. Aber mal ehrlich, darf man als Christ an den FKK-Strand? Als ich in Sylt war, war ich zufällig mal am FKK-Strand, war ein Mensch, war nackt, alle anderen angezogen. Ich hatte mich zufällig verlaufen auf diesem Bereich. Meine Frau hat mich dann daran erinnert, dass man hier als Christ wohl nicht hergeht. Es war mir gar nicht aufgefallen. Aber drei Brüder, die Gemeinde geleitet haben, hatten den Eindruck, zwei davon dürften jetzt nicht mehr Mitglied in der Gemeinde bleiben und sind gegangen. Hätte man das nicht auch anders regeln können? Das ist ja doch die Frage. Ist das nicht ein Trick des Teufels, dass wir uns immer streiten, 2000 Jahre lang? Und wenn man die jüdische Geschichte dazu nimmt, noch ein paar hundert Jahre länger, ist das nicht etwas, dass wir permanent damit beschäftigt sind, Dinge auseinanderzunehmen, damit wir hören und sehen, was Gott tut und wie er es für richtig hält? Weise damit umgehen, denn die Erfahrung lehrt, diese Art des Reiches Gottes wird nie zu Ende sein. Wir werden uns immer streiten. Weil es immer wieder Themen gibt, die damals in der Bibel noch nicht vorkamen, oder dass man an dieser oder jener Stelle anders denken kann über dieses und jenes Thema. Und manche Musik im Gottesdienst finde ich auch ätzend. Und ich bin froh, dass wir solche Lieder singen, wie wir jetzt singen. Aber ich weiß, es gibt Lieder, auch christlicher Natur, da müsste ich sagen, eieiei, da hätte ich auch Mühe. Natürlich, irgendwo sind die Grenzen. Grenzen, wo man sagt, da kann ich nicht mehr mitgehen. So geht das doch nicht. So kann man es doch nicht machen. 5 Leitsätze zum Schutz von Gemeinde und Gemeinschaft. Wahrscheinlich sagt man oder hofft man oder denkt man, wenn wir uns heute streiten, ja, das ist, weil wir ungeistlich sind. Die Urgemeinde hat sich sowieso nie gestritten. Und wenn man dann ins Neue Testament hineinschaut, weiß man, es ist ein Irrglaube. Und deswegen möchte ich mit euch zusammen diesen Predigttext oder so ein wenig hineinlesen in Apostelgeschichte 15. Das Kapitel, wo die Apostel den Eindruck haben, klären zu müssen, unter welchen Bedingungen tritt ein Mensch in eine versöhnte Beziehung zu Gott und darf als Nachfolger Jesu in der Gemeinschaft der Gläubigen anwesend sein, Mitglied sein oder wie auch immer. Apostelgeschichte 15. Es kamen Gläubige aus Judäa in die Gemeinde von Antiochia. Antiochia ist im Norden, heute Syrien, türkisch-syrische Grenze. Ein paar Juden sind vor Ort, aber die meisten sind Heidenchristen, haben mit Judentum wenig am Hut und haben sich aber bekehrt. Und kommen jetzt ganz fröhlich in die Gemeinde, weil sie sagen, ich habe verstanden, was Jesus für mich getan hat, ich nehme das für mich an, haben sich taufen lassen. Da kamen Gläubige aus Judäa in die Gemeinde von Antiochia. Sie lehrten dort, wer sich nicht beschneiden lässt, wie es in Moses Gesetz vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden. Das steht doch im Wort Gottes, man muss sich beschneiden lassen. Mose wäre fast ums Leben gekommen, weil er nicht beschnitten war. Er war ja in Ägypten. Man beschnitt ihn vielleicht, wahrscheinlich dort nicht. Und als er dann von Gott berufen wurde, stellt sich Gott selber ihm in den Weg und will ihn umbringen, weil er nicht beschnitten ist. Also kann man das doch einem Neubekehrten nicht zumuten, dass irgendwann in seinem Leben sich Gott gegen ihn wendet und vielleicht in der Nacht kommt, um ihn zu erwürgen. Dann musst du doch beschnitten sein, sonst hast du mit Gott Probleme. Das ist nicht nur biblisch, sondern auch verständlich und unter Juden selbstverständlich. Wer in das Volk Gottes hineinkommen möchte, muss das Zeichen des Volkes Gottes doch haben. Was denn sonst? So verständlich wie nur was. Paulus und Barnabas aber widersprachen, beides Juden. Beides beschnitten. Paulus ist Pharisäer, ist ein Ernsthafter, ein Eiferer für Gott. Und er merkt aber, so geht's nicht. Das geht so nicht mehr. Und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich beschlossen sie, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen zu den Aposteln und Gemeindeleitern nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. Das heißt, sie verlassen das Missionsgelände, um Streit der Christen untereinander zu klären. Ja, manchmal muss man das, dass man das klärt. Aber man muss immer auch wissen, dass diese Zeit, die kostbare Zeit, um Menschen mit dem Evangelium vertraut zu machen, da abgezogen wird, wenn man miteinander erst lange Konferenzen ausführen muss, aushalten muss, um miteinander zu reden. Dann hören andere Leute das Evangelium nicht. Denn wir sind ja miteinander beschäftigt. Denn wir müssen ja herausfinden, was der Wille Gottes ist. Es geht ja auch nicht anders. Wir wollen ja auch den Willen Gottes verkündigen. In Jerusalem wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Leitern herzlich aufgenommen. Dort erzählten sie ebenfalls, was Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Aber auch hier forderten einige der Pharisäer, die gläubig geworden waren, man muss die Nichtjuden beschneiden und von ihnen verlangen, dass sie das Gesetz von Mose befolgen. Daraufhin setzten sich die Apostel und die Leiter zusammen, um diese Frage zu klären. Mühsam. nach heftigen Wortwechseln. Und das steht ja offensichtlich nicht umsonst da. Heftige Wortwechsel in Antiochia, heftige Wortwechsel beim ersten Miteinander, heftige Wortwechsel in der Versammlung der Gemeinde. Man könnte zu viel kriegen. Ja, wenn nicht mal die Urgemeinde weiß, wo es längs geht. Aber das ist der Trick. Das ist der Trick, um Reich Gottes immer wieder mit sich selbst zu beschäftigen. Und es gibt viele Themen. Und die Gitarre ist ja noch nicht mal erfunden und der Bassgitarre auch nicht und das Schlagzeug vielleicht auch noch nicht. Es warten noch einige Themen. Und noch einige Verse, wo man drüber schreiben müsste, nach heftigen Wortwechseln. Oder sie bereiteten sich auf die heftigen Wortwechsel vor. Nach heftigen Wortwechseln stand schließlich Petrus auf und sagte, liebe Brüder, ihr wisst doch, dass Gott mir schon vor langer Zeit aufgetragen hat, die rettende Botschaft auch denen zu verkünden, die keine Juden sind. Denn auch sie sollen Gott vertrauen. Und Gott, der jedem Menschen ins Herz sieht, hat sich zu ihnen bekannt, als er den Nichtjuden genauso wie uns den Heiligen Geist gab. Den Heiden genauso wie den Juden. Ja, Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Er befreite sie alle von aller Schuld, als sie an ihn glaubten. Man erkennt das Wirken Gottes und zieht daraus seine Schlüsse. Warum wollt ihr jetzt Gott herausfordern? Warum wollt ihr jetzt Gott herausfordern? Wir sehen doch den Segen, dass sich was getan hat. Dass Gott den Menschen begegnet ist und dass sie mit fröhlichem Herzen zugepackt haben, gesagt haben, ich will auch Reich Gottes in meinem Herzen. Und diesen Brüdern und Schwestern eine Last aufbürden, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten. Wir glauben doch, dass wir allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Dasselbe gilt auch für die Nichtjuden. Alle schwiegen und hörten Barnabas und Paulus gespannt zu, als sie berichteten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Dann stand Jakobus auf. Liebe Brüder, hört mir zu, sagte er. Simon Petrus hat eben erzählt, wie Gott selbst begonnen hat, unter den Nichtjuden ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Das stimmt mit den Aussagen der Propheten überein, denn es heißt bei ihnen, und dann wird der Prophet zitiert. Ich meine deshalb, erklärte Jakobus, wir sollten den Nichtjuden, die zu Gott umgekehrt sind, keine unnötigen Lasten aufbürden und ihnen nicht die jüdischen Gesetze aufzwingen. Wir sollten ihnen allerdings einen Brief schreiben und von ihnen verlangen, dass. Und dann kommt's. Was wird wohl da stehen? Keine Last aufbürden? Keine jüdischen Gesetze erwarten, nur taufen und Schluss ist, Jesus bekennen und Schluss ist. Was wird da wohl stehen? Judenchristen tauchen auf und wollen das, was offensichtlich falsch läuft oder wo sie den Eindruck haben, dass da etwas falsch läuft, korrigieren. Denn sie wissen aus der Schrift, dass Gott das ernst meint, was er gesagt hat. Und dass man damit nicht spaßen kann, gerade mit dem Thema Beschneidung, nicht spaßen kann. Denn es geht um die Gegenwart Gottes und der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Also muss man die armen Nichtjuden ja warnen davor, dass sie mit diesem lebendigen Gott zu tun bekommen. Und das ist ja verständlich, wenn man das Alte Testament sich anschaut, da wo Gott seinen Willen kundtut und es wird nicht befolgt, da gibt es schon mal Probleme. Das ist ja richtig. Das ist ja richtig. Gott nimmt das sehr ernst. Barnabas und Paulus aber befürchten, die Behinderung der Missionstätigkeit. Bis wir das den Nichtjuden erklären, schaffen wir nicht. Dauert viel zu viel Zeit. Dann kriegen wir vielleicht ein, zwei Städte mit dem Evangelium erfüllt, aber mehr nicht. Wie entscheidet man dann in so einer Situation, wenn man merkt, dass das, was man im Gepäck hat, kompliziert ist für Menschen, die noch nie was davon gehört haben? Wie erklärt man Menschen das Handeln Gottes, wenn sie noch nie in der Gegenwart Gottes gestanden sind? Das ist ein Konflikt, ein Problem. Behinderung der Missionsarbeit. Ja, tatsächlich. Und das wird wahrscheinlich immer so sein, wenn man sich um solche Sachen kümmert, muss man erst einmal einen Schritt zurückgehen, um miteinander diese Dinge zu klären, auszusprechen, zu bewerten. Aber wir werden alle von der Arbeit abgezogen an den Stellen, wo wir Zeit damit verbringen, solche Dinge zu klären. Deswegen hat der Teufel ein großes Interesse daran, permanent solche Fragen aufkommen zu lassen. Und das wird wahrscheinlich bis ans Ende der Kirche immer so sein. Immer so sein. Man entschließt sich, einen Kompromiss zu fahren. Keine Beschneidung, obwohl es im Wort Gottes so steht, keine Beschneidung, aber vier Vorschriften. Keine Götzenverehrung, keine Unzucht, kein ungeschächtetes Fleischessen, kein Blutgenuss. Ich habe mich gefragt, haben die Leute nie bei Jesus gehört, unter der Predigt gesessen, dass Jesus sagt, nicht das, was in den Mund eingeht, dadurch wird man unrein, sondern das, was ausgeht? Warum einigt sich die Gemeinde Gottes auf diese Dinge, obwohl vorher gesagt wird, keins der Gesetze, die unsere Väter gar nicht tragen konnten, wollen wir den Neubekehrten aufbürden. Und dann haben wir hier zwei solche Sachen, keine Blutwurst essen. Was haben sich unsere Gemeinden über dem Thema auseinandergestritten, ob man als Christ Blutwurst essen darf? Als ich Tischler war oder gelernt habe und dann war, gab es immer im Herbst große Tischlerplatte, große Schlachterplatte, auf einem Riese zwei Türblätter und unser Chef hat dann richtig, da war natürlich Blutwurst drauf, selbstverständlich. Darf man als Christ das essen oder nicht? Wenn man diesen Kompromiss sieht und sagt, das ist jetzt der Kompromiss, er gilt jetzt für 2000 Jahre und darüber hinaus, haben die Jünger nicht unter dem Reden Jesu gesessen und nicht zugehört? Warum führen sie jetzt Dinge ein, die Jesus gar nicht will? Als Kompromiss? Man einigt sich da drauf. Und heute haben wir den Eindruck, ist das für uns noch ein Thema? Blutwurst essen? Für manchen vielleicht, auch Schweinefleisch natürlich. Für manchen nicht mehr. Dieser Kompromiss ermöglicht aber allen, aufeinander zuzugehen, miteinander in Gemeinschaft zu bleiben. Die einen gehen mit der Bereitschaft aufeinander zu, die eigene Freiheit einzuschränken zugunsten und zum Wohl der Gemeinde, der Gemeinschaft. Und die anderen gehen mit der Bereitschaft auf die anderen zu, die eigene theologische Erkenntnis hinten anzustellen zum Wohl und zur Förderung der Gemeinschaft. Deswegen der erste Text, den ich hier Wir gewichten den Fortbestand unserer Gemeinschaft höher als den Anspruch, dass es nach unserer eigenen theologischen Überzeugung richtig zugeht. Den Jüngern ist deutlich, wenn wir hier knallhart aufeinanderprallen, müssen wir zwei Christenheiten schaffen. Die einen, die beschnitten sind, die anderen, die unbeschnitten sind. Denn das mit der Beschneidung steht ja eindeutig im Wort Gottes. So muss man es machen. Fertig. Wer wird da was dran rumkritteln? Und zu sagen, ja, wir sehen doch den Segen, wir sehen doch, dass Gott handelt, das reicht doch nicht aus, wenn man auf der anderen Seite weiß, Gott handelt aber auch und hat sich dem Mose entgegengestellt. Der Fortbestand der Gemeinde, dass man den Leib Jesu nicht zerbricht, ist so wichtig, dass man aufeinander zugeht und diese Gemeinschaft für wichtiger hält als das eigene Wohlbefinden an dieser Frage, in dieser Stelle. Man kann aufeinander zugehen. Man kann den Streit schlichten. Wer die Bibel kennt, weiß, was in Apostelgeschichte 15 dann kommt. Nachdem der Streit geschlichtet ist, was wird passieren? Ich lese den Text weiter. Nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf, lasst uns noch einmal an all die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündigt haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Barnabas war einverstanden, wollte aber Johannes Markus mitnehmen. Paulus war dagegen. Denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter den Auftrag erfüllt, mit dem sie gemeinsam aufgebrochen waren. Das ist der Trick. Kaum ist das eine Ding vom Eis, was wird der Teufel machen? Paulus sagt, wir wollen wieder missionieren. Barnabas sagt, oh ja, wir machen's. Der Herr hat es uns gesagt, ich nehme Johannes Markus wieder mit. Und Paulus sagt, nee, so einen nicht. Man kann das ja verstehen, jemand, der den Auftrag Jesu nicht erfüllt, der kneift und der Probleme hat und der Schwierigkeiten hat und so weiter, auf den man sich nicht verlassen kann, wie soll man dann dem vertrauen, wird er nicht wieder hinfallen, wird er nicht wieder Probleme machen? Das heißt, der eine Streit ist geregelt, der nächste Streit kommt. Das ist Realität im Reich Gottes. Das ist unsere Realität. Man schafft es nicht, allen Streit zu schlichten. Es geht offensichtlich nicht, weil die Menge zu groß ist. Die Kirchengeschichte ist ähnlich. Katholische und orthodoxe Kirche haben sich getrennt wegen eines Und. Und haben es nicht geschafft, aufgrund dieses Und zusammenzubleiben. Weil sie den Eindruck hatten, dieses Und ist so massiv, dass man mit den anderen Heretikern, Gotteslästerern nicht zusammenbleiben kann. Das ist eine Frage der Trinitätslehre. Woher kommt der Heilige Geist, Trinitatis? Kommt er von Jesus, kommt er von Gott dem Vater? Oder kommt er von Gott dem Vater und dem Sohn und Filioque? Jeder von euch mag jetzt entscheiden, ob er eher katholisch oder orthodox in seinem Herzen ist. Beide Kirchen hatten den Eindruck, das geht jetzt aber gar nicht. Wegen eines Und. Die beiden Kirchen sind bis heute nicht versöhnt, wegen eines Und. Ja, geht's noch? Ist das Zentrum unseres Glaubens, ein Und? Hier schafft man es mit einer Beschneidung, mit dem wesentlichen Zeichen, dass man zum Reich Gottes gehört, kompromissfähig umzugehen. Und die Kirchengeschichte ist nicht in der Lage, wegen eines Und zusammenzubleiben. Wohin wollen wir es noch treiben? Wohin wollen wir es noch treiben? Und sie sind bis heute nicht versöhnt. Sie nähern sich langsam an. Das ist unsere Realität. Es gibt viele Konflikte, ich möchte noch ein paar nennen. Im Römer 14. Nehmt auch den ohne Vorbehalte an, dessen Glaube schwach ist und der meint, bestimmte Speisevorschriften befolgen zu müssen. Verwirrt ihn nicht, noch dadurch, dass ihr über unterschiedliche Ansichten streitet. So essen die einen guten Gewissens alles, während andere glauben, kein Fleisch essen zu dürfen. Niemand sollte deswegen auf die verächtlich herabschauen, die bestimmte Speisen meiden. Diese wiederum dürfen niemanden verurteilen, weil der alles ist. Denn Gott hat jeden einzelnen von ihnen in seine Gemeinschaft aufgenommen. Gott hat sie aufgenommen. Du bist nicht der Herr des anderen. Mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen? Ob er im Glauben standfest bleibt oder ob er fällt, ist eine Sache zwischen ihm und Gott, seinem Herrn. Und er wird im Glauben festbleiben, denn der Herr hält ihn. Für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung, für andere wiederum sind alle Tage gleich. Jeder soll so leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Wer nämlich bestimmte Tage als heilig achtet, der will damit Gott, den Herrn, ehren. Und wer alles ohne Unterschied ist, der ehrt Gott auch. Denn im Gebet dankt er ihm für das Essen. Meidet aber jemand bestimmte Speisen, dann tut er es aus Liebe zu Gott. Und auch er dankt Gott im Gebet und erweist ihm dadurch die Ehre. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Leben wir, dann leben wir für den Herrn. Sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Zwei weitere große Themen. Darf man Tierfleisch, was Götzen, anderen Göttern geopfert wurde, und im Reich der Römer und Griechen gab es eine Menge Götter, Jupiter und wie sie alle heißen, es wurden viele Tiere geopfert, das Fleisch war billig, es war viel. Leute im christlichen Hintergrund hatten nicht viel Geld, oft waren es Sklaven. Darf man dieses Fleisch überhaupt essen? Denn es ist ja anderen Göttern, anderen Götzen geopfert, es ist ja okkult verseucht. Darf ein Christ sowas essen? Und dass das ein Thema ist, das kann man nachvollziehen. Genauso die Frage, den Feiertag heiligen. Paulus, der Pharisäer ist, der eigentlich ein Haarspalter ist an dieser Stelle, redet im Römerbrief von großer Freiheit. Der eine kann das tun, der andere kann das tun, er macht es zur Ehre Gottes, haltet einander aus. Aber schaut nicht verächtlich auf den einen und verurteilt den anderen. Das geht nicht. Belastet nicht das Reich Gottes mit solchen Dingen, dass ihr sagt, ja, der isst ja alles und der ist ja gesetzlich oder der und so weiter. Das ist ihm wichtig. Und ihr dürft niemanden mit Gewalt dazu bringen, das eine zu tun oder das andere zu lassen. Du darfst jetzt aber nie wieder Schweinefleisch essen. Dann verführst du ihn zur Sünde, denn das kann er mit seinem Gewissen nicht tun. Das ist Paulus ganz wichtig. Lest Römer 14 mal durch. Das heißt, das Reich Gottes streitet sich von vorne bis hinten. Immer wieder. Und die Themen werden nicht zu Ende gehen. Und wenn es ein Und wäre, wir kriegen es hin, darüber Kirchen zu kaputt zu machen. Man braucht gar kein großes theologisches Ding. Wir hatten Mitglieder bei uns in der Gemeinde, die Probleme mit der Trinitätslehre hatten und gefragt haben, ob der Heilige Geist wirklich ein Teil Gottes ist oder ob das nicht eine Kraft ist, die Gott einfach schenkt, aber kein Gott ist. Wir haben niemals darüber diskutiert, diese Geschwister auszuschließen oder zu meiden oder so. Das halten wir doch aus. Ob jemand das mit der Trinitätslehre so hinkriegt oder nicht, warum denn nicht? Er ehrt Gott und er hat Gott geehrt, auf jeden Fall. Das nächste. Die Freiheit, die Gott euch geschenkt hat, soll nicht in Verruf geraten. Macht die Freiheit im Glauben euch nicht gegenseitig kaputt. Denn was soll es, wenn Christus uns befreit und wir dann scheibchenweise wieder in eine Gesetzlichkeit hineinfallen oder gehen? Wenn man sich den Galaterbrief durchliest, weiß man, wie Paulus kämpfen kann dafür. Dass auch dort in Galatien, also in der heutigen Nordtürkei, Leute aus Jerusalem kamen und wieder dafür gesorgt haben, dass das mit den Gesetzen eingehalten wird. Paulus sagt, wenn ihr wieder auf die Gesetze vertraut, dann müsst ihr alle Gesetze erfüllen. Wenn ihr damit heilig werden wollt, dann habt ihr Christus mit Füßen getreten. Das könnt ihr machen, aber dann seid ihr verpflichtet, alles zu erfüllen. Die Freiheit, die Gott euch geschenkt hat, soll nicht in Verruf geraten, denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Gott hat eure Gemeinde aufgebaut. Zerstört nicht sein Werk wegen irgendwelcher Speisevorschriften. Zerstört nicht sein Werk wegen irgendeines Und. Auch wenn es an wichtiger Stelle steht. Hast du dich schon entschieden, ob du eher orthodox oder katholisch bist? Kommt der Heilige Geist in deiner Dogmatik eher von Gott dem Vater oder kommt er eher von Gott dem Vater und dem Sohn? Auf welcher Seite der Trennung würdest du dann stehen? Was ist denn biblisch? Ich habe auch lange gebraucht, bis ich das für mich entschieden habe. Und je länger ich gebraucht habe, desto mehr hat mich erstaunt, wie massiv die Trennung ist bis heute. Konfliktherde. Paulus sagt, zentral ist aber, niemand soll den anderen verachten. Unterschiedliche Meinungen gehören zum Reich Gottes. Das ist nun mal so. Da stehen wir leider. Der eine ehrt Gott so, der andere ehrt Gott so. Er macht es, um Gott die Ehre zu geben. Der eine verzichtet auf Fleisch und dankt Gott dafür und der eine isst das Fleisch und dankt Gott dafür. Es ist zur Ehre Gottes. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Der zweite Satz, Leitsatz zum Schutz einer Gemeinschaft. Im Zentrum der Auseinandersetzung über unterschiedliche Überzeugungen steht nicht, wer Recht hat. Manchmal weiß man das gar nicht, ob das mit dem Und richtig ist oder nicht. Wenn man über dem Recht haben an der Stelle das Reich Gottes spaltet, sondern was dem Frieden und dem Aufbau der Gemeinde dient. Einander annehmen, wie Christus es tut, hat erste Priorität. Paulus schreibt in Römer 14, Gott hat eure Gemeinde gebaut, zerstört sie nicht wieder durch Speisevorschriften, die ja im Wort Gottes stehen. Ja, das stimmt. Und interessanterweise in der Apostelgeschichte 15 sogar bis ins Apostelkonzil schaffen, keine Blutwurst essen, gehört offensichtlich für Christen dazu. Und wir haben das Stillschweigen schon längst gestrichen. Schon längst. Interessanterweise sagt Paulus, die klärende Instanz ist nicht ein großer Mann von außen, sondern die Gemeinde selber muss das klären können. Setzt euch miteinander zusammen und klärt das im Angesicht Gottes. Achtet darauf, dass ihr einander annehmt und schaut, wie ihr aufeinander zugehen könnt. Der Maßstab sind die Verwundbaren und die Neulinge, die Neubekehrten, damit sie durch euren Streit nicht durcheinander gebracht werden. Damit sie durch euren Streit nicht durcheinander gebracht werden, nicht verwirrt werden. Also kein Machtwort von außen, sondern die Gemeinde ist Leib Jesu und wird durch den Geist Gottes geleitet. Gemeinde kann nur bestehen, wenn wir ein gemeinsames Fundament haben, natürlich. Und oft fragen wir nach dem gemeinsamen Fundament dann nach den Grenzen des Fundaments, um klären zu können, wer draußen ist und wer drinnen ist. Sinnvoller wäre es eigentlich, nach dem Zentrum des Fundaments zu fragen. Was ist das Zentrale? Dass Christus für uns gestorben ist und sein Leben für uns gegeben hat. Und nicht, welche Speisevorschriften wir heute einführen müssten und ob man Schweinefleisch essen darf oder nicht. Ob das Spielen der E-Gitarre okkult ist, weil sie Rhythmus spielt. Und ob die Orgel überhaupt biblisch ist und man danach singen darf. Das sind nicht die zentralen Fragen des Reiches Gottes, schon gar nicht die Frage nach dem Und. Es ärgert mich am meisten, dass viele dieser Fragen geklärt werden konnten, aber dieses Und nicht, bis heute nicht. 1000 Jahre. 1000 Jahre haben wir es als Christen nicht geschafft, so ein Ding, so eine Kuh vom Eis zu kriegen. Zentrum des Fundaments. Der dritte und der vierte Leitsatz. Im Zweifelsfall macht es viel mehr Sinn, sich in Richtung Barmherzigkeit zu irren, anstatt die Grenzen zu eng zu setzen und Gott hätte es doch ein bisschen weiter gehabt. Menschen rauszutun aus dem Reich Gottes und im Nachgang zu erfahren, das war nicht richtig. Richten, wer wirklich Christ ist und wer nicht, das wird Gott selber tun. Das müssen wir nicht tun. Unsere gelebte Ethik sucht den Mittelpunkt, nicht die Grenze. Wir unterscheiden zwischen einer biblischen Idealethik und einer gelebten Realethik. Gesetzesorientierte Ethik sucht eher die Grenzen, versucht zu beschreiben, was die Grenzen sind, um zu definieren, wer gehört dazu und wer nicht. Das macht Sinn und das ist auch notwendig, zu wissen, wo Grenzen sind, wo kann ich noch und wo kann ich nicht mehr. Aber was ist das für ein Denken? Zu überlegen, welche Sünde kann ich gerade noch begehen, damit Gott mich nicht ganz straft? Ist das nicht eigentlich ein irres Denken? Was kann ich gerade noch mit Gott vereinbaren, um nicht gleich das Feuer vom Himmel zu kriegen? Sinnvoller ist es doch, nach dem Zentrum zu fragen, was trägt mich zu Gott und wo führt er mich Schritt um Schritt in ein geheiligtes Leben hinein? Und nicht zu fragen, bis wohin könnte ich gerade noch sündigen, damit Gott nicht ganz so böse ist. Es macht viel mehr Sinn, nach dem Mittelpunkt des eigenen Fundaments zu fragen. Was trägt uns als Gemeinde insgesamt? Damit beschreiben wir natürlich den Idealzustand und versuchen einander zu helfen auf dem Weg zu Christus hin. Und haben damit automatisch definiert, dass wir noch auf dem Wege sind, dass wir es noch lernen müssen. Wenn hier von der Kanzel her klar gesagt wird, was der Idealzustand eines Christen ist, machen wir automatisch deutlich, dass es eine Menge gibt, wo wir es noch nicht geschafft haben. Wo wir als gelebte Gemeinde noch auf dem Wege sind, wo wir noch Lernende sind und Menschen an unserer Seite rechts und links sind, die gestern vielleicht noch gefallen sind, die gestern vielleicht noch Probleme hatten und mit sich und ihrem Leben noch nicht klarkommen. Das Ziel der Gemeinde muss ihm ähnlicher zu werden. Da sind wir alle Lernende und Lehrlinge. Es ist viel sinnvoller, einander zu ermutigen vom Zentrum aus, als dass wir eine Atmosphäre in der Gemeinde haben, dass wir als Grenzpolizisten die Grenzen klären müssen. Wer gehört gerade noch dazu und wer nicht? Die Atmosphäre einer Gemeinde, die eher vom Zentrum von Christus her denkt und handelt und ermutigt, ist eine andere, als wenn sie aus Grenzpolizisten besteht, die aufeinander Acht haben, wo bist du gestern und vorgestern über die Grenze getreten und gehörst vielleicht nicht mehr mit dazu. Atmosphäre einer Gemeinde ist was ganz anderes. Ich selber habe mich einmal breitschlagen lassen, dass ich geguckt habe, ob sie miteinander ins Bett gehen. Da musst du aber als Pastor, damit wir wissen, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich bin hingegangen, habe geguckt. Ich habe nichts gesehen. Ich habe mir später gesagt, was hast du da eigentlich gemacht? Du kannst doch da nicht hingehen und durchs... Wo kommen wir denn da hin? Aber das war der Gemeinde so wichtig. Da musst du als Pastor, musst du und ihr als Älteste müsst aber jetzt... Die Atmosphäre einer Gemeinde, die aus Grenzpolizisten besteht und den Pastor dann losschickt, ist eine andere als eine Gemeinde, die vom Zentrum von Christus, von der Liebe Christi geprägt ist und sagt, okay, warst du gestern wieder mit ihr im Bett? Das geht so nicht, das weißt du. Ich helfe dir. Komm, lass uns jeden Tag treffen, dass wir miteinander beten. Aber nicht ein Spitzeltum, wo wir die Sünde des anderen dann vielleicht sogar dem Pastor mitteilen. Der hat gedacht, der hat getan, der hat gesagt. Das kann nicht sein. Gottes Weisung will uns zu dem hinführen, was gut ist. Aber unsere Realität ist, wir stehen noch da, wo wir stehen. Und wenn uns Christus einen Schritt voranführt, heißt das ja, dass wir heute noch da stehen, wo wir stehen. Und dass wir Ermutiger brauchen, die uns an die Hand nehmen und sagen, komm, ich gehe mit dir einen Schritt. Und nicht Leute mit Zeigefinger, die sagen, wenn du bis morgen nicht das und das, wehe dir. Feuer vom Himmel für dich. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Wohin gehen wir, wohin wollen wir? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und Paulus sagt, das kriegt ihr schon hin in Rom. Das und das sind die Maßstäbe. Passt auf, dass ihr die Neubekehrten nicht durcheinander bringt und dann klärt das mal. Vielleicht wünschen wir uns manchmal ein klares Wort von außen, aber Paulus gibt das nicht. Zum Schluss. Interessant, dass Paulus hier Reich Gottes definiert. Römer 14, Vers 17, wir haben es gelesen. Er schreibt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Sich darüber zu streiten, was man als Christ essen darf, anziehen darf, tun muss. Sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Allerdings... Streitigkeiten beseitigen oft genau diesen Frieden und diese Freude an der Gemeinde, am Glauben, am Bibellesen, am gemeinsamen Gebet. Dann kann ich mit dir nicht zusammen mehr beten. Wenn du das tust und denkst und machst. Streit scheint geradezu dafür einladend zu sein, ungerecht zu werden, ungerecht werden zu dürfen. Denn mit diesem Heretiker, mit diesem Gotteslästerer, da darf man jetzt aber. Im Mittelalter hat man einander dann verbrannt, weil es ja Heretiker waren, mit denen darf man ja. Deswegen sagt Paulus, Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gerecht bleiben. Sich ganz bewusst dafür zu entscheiden, auch als Leitung, nicht zu reagieren auf bösartige Art und Weise, auch wenn die Anfechtungen oder die Anfeindungen groß sind. Auch Gemeindeleitung darf nicht dann mit Gewalt reagieren, mit Druck reagieren. Muss entscheiden, ja natürlich, aber nicht mit Gewalt und Druck. Ihr müsst jetzt. Beharrlich und freundlich bleiben, denn Jesus sagt, liebet eure Feinde. Und wenn dir jemand auch argumentativ auf die rechte Backe haut, dann halt ihm auch die linke hin. Das gilt für Leitung genauso wie für die Gemeinde auch. Es wäre schön, wenn wir jetzt miteinander ins Gebet gingen. Wer den Mut hat zu beten, darf das gerne tun.